Inforadio Podcast.
Vor der Sommerpause hat es die Landespolitik nochmal ordentlich krachen lassen. Im Brandenburger Vorwahlkampf will die Landesregierung mit guter Ärzteversorgung punkten. Der Berliner Finanzsenator hat einen Rekordhaushalt vorgelegt und Rot-Rot-Grün macht ernst im Kampf gegen steigende Hauptstadtmieten. Herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon Christoph Reinhardt. Aber los geht's heute am Rand unserer Gesellschaft. Da muss wohl eine Grenze verlaufen zwischen Bürgern, die einfach unzufrieden sind über die Art und Weise, wie Politiker und Behörden ihre Entscheidungen treffen, und denen, die das System aktiv bekämpfen wollen. Rund 100 Leute beschäftigt allein der Brandenburger Innenminister, um diese Grenze immer im Auge zu haben. Und das Problem für die Verfassungsschützer: an vielen Stellen ist die Grenze fließend geworden und sie verschiebt sich. In dieser Woche hat der Brandenburger Verfassungsschutz seinen Jahresbericht 2018 vorgestellt und neue Zahlen. Dominik Lenz.
Von historischen, von traurigen Höchstständen in Brandenburg spricht SPD-Innenminister Karl-Heinz Schröter.
Hier ist wohl ganz offensichtlich eine Radikalisierung zu beobachten, und das bereitet schon Sorge.
Hauptproblem bleibe der Rechtsextremismus, der vor allem seit der Flüchtlingskrise wieder Zulauf erlebt. Mit 1675 Personen, so viele wie nie zuvor in Brandenburg. Gut 75% dieser Personen werden als gewaltbereit eingestuft.
Es sind ganz offensichtlich Menschen, die sich ein Stück weit abgehängt fühlen, die einfache Erklärungsmuster suchen.
Schwerpunkt der Szene ist erneut der Süden des Landes. Die Organisation geschieht immer weniger über Strukturen wie Parteien, als vielmehr durch lose Zusammenschlüsse und das Internet. Auch in der linksextremistischen Szene gibt es Zuwächse auf nunmehr 620 Personen, und die Islamisten erreichen mit 180 Personen ebenfalls einen Höchststand. Seit Jahren warnt der Innenminister vor einem Auseinanderdriften der Gesellschaft, und Verfassungsschutzchef Frank Nürnberger spricht von einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe.
Es braucht ein Bekenntnis breiter Teile der Bevölkerung, die klar sagen, bis hier und nicht weiter, und wir wollen so zusammenleben und nicht anders. Also mir fallen da auch Beispiele ein, eben aus dem Süden Brandenburgs, wo dann sich ein Neonazi festsetzen kann und relativ unangefochten da seinen Geschäften nachgeht. Das ist natürlich eine bedenkliche Entwicklung.
Im Landtag reagieren alle Parteien erschrocken. Nur der Grund des Schreckens ist unterschiedlich. So sehen Linke und Grüne den Vormarsch der Rechten als gravierendste Herausforderung. Dem innenpolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Thomas Jung, bereitet dagegen vor allem der Linksextremismus Sorgen.
Besonders dieser eklatante Anstieg bei der Roten Hilfe, und natürlich besonders beunruhigend und erschreckend ist die Situation bei den gewaltbereiten Islamisten.
Auch wenn der Verfassungsschutz erst in der letzten Woche um 37 Stellen aufgestockt und das Verfassungsschutzgesetz angepasst wurde, CDU-Chef Ingo Senftleben sieht angesichts der aktuellen Zahlen Nachbesserungsbedarf.
Aber wir brauchen natürlich auch Möglichkeiten, dass der Verfassungsschutz nach allen rechtlichen Möglichkeiten und technischen Möglichkeiten auch gut arbeiten kann. Und da sehen wir im jetzigen Gesetz noch viele Schwachstellen.
Gerade der Fall des ermordeten hessischen CDU-Politikers Lübcke zeige, wie wichtig schlagkräftige Behörden seien. Innenminister Schröter betont zwar, dass es derzeit keine konkreten Hinweise auf ähnliche Anschläge auf Brandenburger Politiker gab und gibt. Ein Extremist sei aber wie ein Kernkraftwerk mit Schwachstromsicherung und damit eine stete Gefahr.
Der rot-rot-grüne Senat will es wissen. Steigende Mieten sind kein Naturgesetz, und auch wenn bisher alle politischen Maßnahmen nichts Entscheidendes gegen den Anstieg ausrichten konnten, der Berliner Mietendeckel soll jetzt die Lösung sein. Mietsteigerungen sind ab sofort verboten. Klingt verblüffend einfach. Und man fragt sich, wo der Haken ist. Thorsten Gabriel.
Heiß diskutiert wurde darüber schon viel in Berlin. Jetzt war es Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher von der Linken, die amtlich verkündete:
Die Mieten dürfen für 5 Jahre nicht erhöht werden, und es soll auch die Möglichkeit einer Absenkung geschaffen werden, wenn die Miete überhöht ist.
Deckel drauf und fertig. Was so einfach klingt, ist rechtlich allerdings kompliziert bis heikel. Dessen ist sich auch die Senatorin bewusst.
Wir haben hier ein rechtliches Neuland. Es hat noch kein anderes Bundesland die Gesetzgebungskompetenz für das Wohnungswesen in dieser Weise ergriffen, wie wir das jetzt beabsichtigen.
Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass zum einen die Wellen hochschlagen und zum anderen der Rest der Republik gespannt darauf schaut, was Berlin da gerade anstellt. Die Mieten von rund 1,7 Millionen Wohnungen auf dem angespannten Berliner Wohnungsmarkt werden eben nicht nur mit einer Obergrenze gedeckelt, sondern auch eingefroren. Auch bei Neuvermietungen darf es keinen Aufschlag geben, ausgenommen der Neubau. Und überhöhte Mieten sollen auf Antrag von Mieterinnen und Mietern auch gesenkt werden können. Oder wie es Lomscher formuliert:
Es ist also, wenn man so will, eine Mietpreisbremse plus und gegebenenfalls auch minus.
Der Eigentümerverband Haus und Grund hatte seine Mitglieder zuletzt dazu aufgerufen, noch eilig die Mieten zu erhöhen, denn ab sofort soll das nicht mehr möglich sein, auch wenn das Gesetz erst im Januar in Kraft treten wird. Insbesondere Kleinvermieter mit wenigen Wohnungen waren dieser Aufforderung gefolgt, wie dieser hier, Jan Gumpinger aus dem Berliner Bezirk Wilmersdorf.
Wir haben eigentlich die letzten Jahre nicht erhöht. Wir haben nur jetzt eben erhöht, weil wir sonst 5 Jahre gesperrt sind. Da wir sonst die Kosten der Wohnungen nicht mehr in den Griff kriegen. Also gerade hier in so einer Anlage wie dieser hier aus den 60er Jahren. Wir müssen das Dach sanieren und damit können wir es uns eigentlich quasi nicht erlauben, auf 5 Jahre keine Mieterhöhungen mehr zu machen.
Folgt man der rechtlichen Auffassung des Berliner Senats, haben allerdings auch diese kurz vor knapp verschickten Mieterhöhungsverlangen keine Auswirkungen mehr. Heftige Kritik kam auch von den Wohnungsbaugenossenschaften, die sich durch den Mietendeckel zu Unrecht bestraft sehen. Für die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus von CDU, AfD und FDP ist der Mietendeckel nicht nur deshalb die falsche Methode, um auf steigende Mieten zu reagieren. So sagt der wohnungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Greff.
Aus unserer Sicht ist der Beschluss fatal, weil er diejenigen, die Vermieter sind, wie die Wohnungsbaugenossenschaften, die 5 Euro nehmen, genauso behandelt wie denen, der 15 Euro nimmt. Die muss man unterschiedlich behandeln. Und zweitens wird es dieses Klima für Neubau total abwürgen.
Über all diese Facetten wird in den kommenden Monaten weiter diskutiert werden. Den fertigen Gesetzentwurf will der Senat im Oktober vorlegen. Im Dezember soll der Mietendeckel dann vom Abgeordnetenhaus verabschiedet werden. Danach werden, so viel steht schon jetzt fest, die Gerichte das letzte Wort haben.
Und in der Zwischenzeit könnte man ja auch ein paar neue Wohnungen bauen. Eine Initiative von Stadtplanern und Architekten träumt öffentlich von einem ganz neuen Stadtteil im Berliner Norden. Ob 40.000 Neubauwohnungen in Buch wirklich durchsetzbar wären, das ist dabei vielleicht nicht die allerwichtigste Frage. Aber ihre Vision zeigt, was möglich wäre. Kirsten Buchmann.
Noch wogt entlang von Bahnschienen und der Bucherstraße ein Maisfeld im Wind. Genau an dieser Stelle schwebt dem Stadtsoziologen Winfried Hammann der Startpunkt für ein neues Stadtgebiet vor, die Bürgerstadt Buch.
Hier könnte in diesen ganzen Feldern eine Stadt mit 35.000, 40.000 Wohnungen, 100.000 Einwohnern auf einer Fläche von ca. 1.000 Fußballfeldern entstehen. Es sind über 700 Hektar.
Winfried Hammann ist Vorstand einer Bürgerstadt-Aktiengesellschaft, die das Ziel hat, Bürger wieder zu Bauherren zu machen. Das will Hammann nun in Buch erreichen.
Es bietet sich hier auf landeseigenen Flächen die Möglichkeit, eine Bürgerstadt Buch zu bauen, in der vorrangig Baugruppen, Genossenschaften und sozial orientierte Unternehmen angesiedelt werden.
Das Gelände durch 3, 4 Großinvestoren bebauen zu lassen wie andernorts in der Stadt, lehnt er dagegen ab. Sein Mitstreiter Günther Fuderholz sieht Chancen für das Bürgerstadtprojekt vor allem, weil die Flächen zu rund 70-100% im Eigentum des Landes Berlin seien. Zufrieden blickt er über das Maisfeld.
Alles, was Sie hier sehen, ist Berlin-Besitz. Das haben wir an keiner anderen Ecke in der Stadt in dieser Dimension. Die 70% kommen, wenn man das gesamte Gebiet von Buchholz bis Buch sich anguckt. Da gibt es auch dann noch größere private Teile, aber hier ist alles Berlin.
Auf seinem Plan, den er in den Händen hält, ist das Maisfeld, auf dem es aus seiner Sicht losgehen soll, mit Buch 6 beschriftet. Wenn es nach ihm ginge, sollte der Senat sich rasch entscheiden, die Bürgerstadt an dieser Stelle zu realisieren. Der früheste Baubeginn wäre ohnehin erst in 3 Jahren.
Wenn man sich ranhält, aber zu schaffen wäre das, aber dann müssen natürlich schnelle Entscheidungen fallen.
Geplant gewesen seien hier schon einmal große Wohngebiete zu DDR-Zeiten und auch noch in der ersten Zeit nach der Wende. Doch das sei 2002 auf Eis gelegt worden, weil damals die Bevölkerungszahlen sanken. Immerhin ist das Gebiet für den Verkehr gut angebunden, findet Winfried Hammann. Er zeigt auf die Bahntrasse neben dem Feld.
In der DDR hat man hier eine Planung gemacht, die ähnlich wie Marzahn aussah. Also man wollte hier faktisch eine neue große Stadterweiterung errichten. Deshalb ist die gesamte Infrastruktur auch schon vorhanden. Das ist die einmalige Situation in Berlin. So ein erschlossenes Gebiet mit Naturressourcen rundherum haben wir an keiner anderen Stelle.
Hammann, Fuderholz und die 3 weiteren Mitstreiter aus der Gruppe von insgesamt 5 Planern, Architekten und Wohnungsbauexperten sehen ihr Projekt einer Bürgerstadt Buch angesichts des enormen Wohnungsbedarfs in Berlin als Befreiungsschlag. Sie wollen daher eine breite Diskussion darüber anstoßen.
Wohnungsmangel ist in Brandenburg nun wirklich nicht das dringendste Problem. Wo der Ballungsraum aufhört, da mangelt es eher an jungen Leuten und an Ärzten, die sich auch in Zukunft um die überaltete Bevölkerung kümmern können. Die Landesregierung hat jetzt ihre Pläne vorgestellt, wie sie Medizinstudenten an Brandenburg binden will. Amelie Ernst.
Die Brandenburg-Karte, die vor Peter Noack, dem Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung, auf dem Tisch liegt, zeigt viele rote und gelbe Flecken.
Also Perleberg, Wittenberg ist zum Beispiel, Pritzwalk, Neuruppin, Jüterburg, Bad Belzig, unten im Süden Finsterwalde, Guben, Forst an der Grenze lang Seelow. Es sind über 20 Mittelzentren, die da in der Fläche gefördert werden.
Wenn ein Medizinstudierender verspricht, nach dem Studium für mindestens 5 Jahre in genau diesen Regionen zu praktizieren, dann kommt er für das neue Stipendienprogramm des Landes in Frage.
Wir freuen uns, dass das ganze Thema auf eine neue Stufe gehoben wird, nämlich dass das Land sich beteiligt. Wir haben jetzt hier eine neue Methodik, mit der man die Studenten dann auch wirklich ans Land binden kann.
Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke setzt große Hoffnungen in das Stipendienprogramm. Schließlich ist mittlerweile jeder dritte Hausarzt im Land 60 Jahre und älter.
Wenn man sich die Altersstruktur anguckt, der Ärztinnen und Ärzte, das betrifft sowohl die Krankenhäuser als auch die Praxen im Land, dann ist es schon eine Situation, wo wir reagieren müssen und dafür sorgen müssen, dass in den kommenden Jahren und Jahrzehnten junge Ärztinnen und Ärzte auch ins Land kommen. Und deswegen ist ein zusätzlicher Baustein das Brandenburg-Stipendium für junge Medizinerinnen und Mediziner.
Insgesamt 15,4 Millionen Euro will sich das Land das Programm in den kommenden 3 Jahren kosten lassen. Davon profitieren könnten 100 Studierende, die jeweils 1.000 Euro pro Monat als Vollstipendium erhalten und weitere 100, die 500 Euro monatlich erhalten, wenn sie parallel schon durch eine Kommune oder durch einen Krankenhausträger unterstützt werden, denn auch die versuchen bereits, den Nachwuchs an sich zu binden. Doch das Landesgeld fließt nur, wenn die Studierenden ihr Medizinstudium auch in der Regelstudienzeit abschließen, betont Brandenburgs Gesundheitsministerin Susanna Karawanski.
Die Studierenden bzw. die Weiterbildungsärzte binden sich vertraglich, also nicht nur über ihre Studierendenzeit, sondern der wichtige Bestandteil ist ja, dass wir diese Klebeeffekte herstellen wollen fürs Land Brandenburg. Das heißt, sie verpflichten sich auch noch für 5 weitere Jahre in der ambulanten Versorgung oder in der stationären Versorgung oder im öffentlichen Gesundheitsdienst in Brandenburg in die Region zu gehen. Und wenn man den Vertrag nicht einhält, dann muss man das Geld zurückzahlen.
Viele kleine Schritte und viel Hoffnung im Kampf gegen ein Problem, das in den nächsten Jahren noch größer werden dürfte, bevor die ersten Maßnahmen gegen den Ärztemangel tatsächlich greifen.
Und ebenfalls eher mittelfristig angelegt ist der Bau einer Universitätsklinik in Cottbus. Dazu will die Landesregierung vor allem Bundesmittel für den Strukturwandel einsetzen, 1 Milliarde Euro und 1.000 neue Jobs in Cottbus. Aber wahrscheinlich eher in der übernächsten als in der nächsten Legislaturperiode. Berlins Finanzsenator dagegen plant seine Investitionen gerade bis ins Berliner Wahljahr 2021. Mehr als 30 Milliarden Euro pro Jahr umfasst sein Entwurf für den Doppelhaushalt. So viel wie noch nie vorher. Jan Menzel hat sich die Zahlen genau angesehen.
Von einem Eintrüben der Konjunktur oder gar wegbrechenden Steuereinnahmen ist im Doppelhaushalt für die kommenden 2 Jahre auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Stattdessen ordentliche Zuwächse in dreistelliger Millionenhöhe, zum Beispiel beim Personal im öffentlichen Dienst. Millionenbeträge für das kostenlose Mittagessen an Grundschulen, das Gratis-Schülerticket.
Und es ist ein neuer Rekord an Investitionen, die vorgesehen sind.
Finanzsenator Matthias Kollatz, SPD, legt in seinem Haushaltsentwurf Investitionen von rund 5,2 Milliarden Euro in den 2 nächsten Jahren zugrunde. Der Schulneubau steht dabei ganz vorne, aber auch mit der Digitalisierung der Verwaltung soll ernst gemacht werden. Fast 1/3 aller Ausgaben im Haushalt entfällt jedoch auf das Personal. Die Landesbediensteten erhalten Tarifsteigerungen und sollen schrittweise bei der Bezahlung den Besoldungsdurchschnitt der anderen Bundesländer erreichen. Als Sahnehäubchen soll für die Angestellten und Beamten noch eine Ballungsraumzulage eingeführt werden.
Es wird eine Geldzulage geben und es wird eine Zulage in Form eines ÖPNV-Tickets für Landesbedienstete geben, also eines sogenannten Landestickets.
Der rot-rot-grüne Senat hat die Spendierhosen angezogen. Zur ganzen Haushaltswahrheit gehört aber auch, die Luft wird dünner und die ganz fetten Jahre scheinen vorbei. Konkret wird das Ausgabefeuerwerk in 2020 und 2021 nur möglich, weil in diesem Jahr noch einmal ein dicker Jahresüberschuss zu erwarten ist, was der Finanzsenator unumwunden einräumt.
Wir nutzen jetzt im Gesamtvolumen von 1,3 Milliarden, transferieren wir Mittel, wenn Sie so wollen, aus einem guten Ergebnis in 2019 für gute zusätzliche Investitionen in 2020 und 2021.
Zu Hilfe kommt Matthias Kollatz einmal mehr das Geld, das ausgegeben werden sollte, liegen geblieben ist, zum Beispiel weil Bauvorhaben nicht vorangekommen sind. Zum Zweiten dauert die Niedrigzinsphase an. Läuft alles nach Plan, sinken die Zinsausgaben für den weiterhin vorhandenen Altschuldenberg auf einen Rekordniedrigwert. Neue Schulden sind ab 2020 ohnehin grundsätzlich tabu.
Wir haben jetzt den Doppelhaushalt schuldenbremsenkonform aufgestellt.
Für die nächsten beiden Jahre plant Finanzsenator Kollatz darüber hinaus, etwas vom Berliner Schuldenberg abzutragen. Rund 700 Millionen Euro sollen laut Haushaltsentwurf getilgt werden.
Jan Menzel war das und das war's auch schon mit dem landespolitischen Wochenrückblick für dieses Mal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon war Christoph Reinhardt.
Inforadio Podcast.